Ansprüche an uns und andere, an die Stadt Berlin, an die S-Bahn, also was auch immer es ist, ja, führt zu Frustration. Also als ich heute zu Hause losfuhr mit der Regionalbahn, bin ich schon mal zum Bahnhof gefahren mit der Erwartung, also wenn der Zug jetzt nicht fährt, dann fährt wahrscheinlich der nächste. Und als ich im Hauptbahnhof ankam, sah ich, dass der Gegenzug, im Südkreuz war, sah ich, dass auf dem anderen Bahngleis stand, dieser Zug fällt aus. Dachte ich, habe ich wieder Glück gehabt, mein Zug fährt. Also ich bin schon mit der Erwartung an Bahnhof, wer weiß, ob der Zug fährt. Und dann bin ich zur S-Bahn und dachte, hoffentlich fährt die jetzt. Und auch da wieder an einem Bahnhof gesehen, dieser Zug fällt aus. Also ich rechne damit. Ich habe natürlich Glück gehabt, dass ich trotzdem pünktlich hier angekommen bin. Manchmal klappt es nicht so ganz. Aber ich habe nicht mehr überzogene Ansprüche an die S-Bahn, an den ICE, ja, an die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, an die Menschen, mit denen ich zusammenlebe, dass ich erwarte nicht, dass die immer gut gelaunt, entspannt, topfit, arbeitsfähig, ausgeglichen und so weiter sind. Und ich rechne damit, dass sie Sachen vergessen oder dass sie einen schlechten Tag haben oder, ja. Also nicht im Sinne, ich rechne damit, dass alles schief geht, so meine ich es nicht, aber mir immer wieder klar machen, es ist einfach nicht so. Und ich meine, eigentlich ist es leicht zu verstehen. Ich meine, wenn man mal eine Woche anguckt, haben sich alle Leute, einschließlich meiner Person, immer perfekt verhalten, angemessen. Gedanken sind Vorstellungen. Jeder einzelne Gedanke ist ein Vorschlag. Es ist kein Befehl. Es ist keine korrekte Beschreibung der Wirklichkeit, sondern ein Vorschlag. So wie ein Gefühl ist ein Hinweis. Pass auf. Ein Gedanke ist ein Vorschlag. Ich habe da so eine Idee. Ist aber nur eine Vorstellung. Ist keine 1:1 Beschreibung der Wirklichkeit. Jeder Gedanke, jede Überlegung, jede Vorstellung ist eine Arbeitshypothese. Also ich gebe dann den Artikel um 5 ab. Also ich kriege dann das Paket morgen. Was auch immer. Ja? Das sind Arbeitshypothesen, wo erst der konkrete Ablauf beweisen muss, ob das stimmt oder nicht. Und im Buddhismus nennt man das die Unterscheidung zwischen gültigen und ungültigen Vorstellungen oder Konzepten. Und ein gültiges Konzept ist ganz einfach zu beschreiben, hat zwei Bedingungen. Erstens, ich weiß, es ist ein Konzept. Haha. Zweitens, es funktioniert. Ich nehme jetzt ein Beispiel, was mich früher immer furchtbar geärgert hat. Eine richtige Frau hat einen Mann und ein Kind oder zwei oder drei. Es gibt Leute, die haben nicht gemerkt, dass das eine Vorstellung ist. Und sie haben es auch nicht überprüft, ob es funktioniert und zutrifft. Ich meine, das kann man sofort widerlegen. Ja? Eine richtige Frau ist eine richtige Frau. Ob die jetzt einen Mann hat und ob die Kinder hat, das muss man erstmal gucken. Muss man nämlich hingucken, prüfen. Ja? So kann man jeden Anspruch, den man an sich selber hat, hinterfragen. Weiß ich, dass das eine Vorstellung ist? Hat die schon mal funktioniert? Also ich finde, alle Kolleginnen und Kollegen sollten immer pünktlich kommen und ihre Arbeit perfekt erledigen. Ich meine, das ist doch das Mindeste, was man erwarten kann. Steht ja im Arbeitsvertrag. Ist das schon mal vorgekommen? Weiß ich, dass das ein Konzept ist? Ja? Weiß ich das? Also ich finde diese, die habe ich 88 gehört, diese Unterweisung. Seither beflügelt mich das. Weiß ich, dass das ein Konzept ist? Das steht aber in der Verfassung, steht im Arbeitsvertrag. Darauf haben wir uns geeinigt, das ist eine Absprache. Ja gut, auch Absprachen sind bestenfalls Arbeitshypothesen. Ob man sich dran hält, muss man sehen. Gut. Aus diesen unrealistischen Erwartungen entsteht natürlich Frustration. Da ist die Frustration eingebaut. Klar. Das wäre die Verblendung. Gier ist, ich will es anders haben, als es ist. Und wenn es nicht so ist, wie ich es haben will, dann bin ich wütend. Da haben wir Gier, Hass und Verblendung. Die drei Gifte. Ursache für Leiden. Wenn man die beiden ein bisschen kapiert, es gibt Leiden, es ist günstig damit zu rechnen, es gibt natürliches Leiden, gehört zum Leben dazu, es gibt zusätzliches Leiden, was ich mir schaffe, wenn ich sage, soll aber nicht so sein und nicht heute und nicht bei mir. Leiden hat Ursachen, falsche Vorstellungen und dieses, ich will anders haben, als es ist. Und hinter dem, ich will es anders haben, als es ist, stehen da die Vorstellungen, die meistens nicht sehr realistisch sind. Wenn man das so ein bisschen kapiert hat, dann nähern wir uns Nummer 3. Leiden kann aufhören. Jetzt aber ist die Frage, welches Leiden hört auf? Und die Kindergartenvariante ist nie mehr Aua. Alles gut. Und ich muss sagen, ich habe selber eine hohe Motivation gehabt, buddhistische Übungen zu machen, aus der Vision heraus, die kennen den Schalter, wo man Leiden abstellen kann. Und ich denke, es ist bei vielen Menschen eine Motivation, sich mit buddhistischen Übungen zu beschäftigen, weil man hofft, ich lerne jetzt, wie man Leiden abstellen kann. Na gut, ein bisschen üben muss man schon, das sehe ich ein, aber irgendwann ist Schluss damit. Ja, ich glaube, ich halte das für eine falsche These. Was ich glaube ist, also ich sage jetzt mal, ich zitiere erstmal, was der Buddha sagt. Die Wahrheit von der Leidenserlöschung, das ist das Abwenden, das Fahrenlassen, das Nichthaften des Begehrens in Bezug auf alles Liebliche und Angenehme. Also, Loslassen dieser überzogenen Ansprüche sollte immer alles nett sein. Übersetzt. Wenn ich diesen Wunsch, es soll immer alles schön sein, fahren lasse, dann hört Leiden auf. Aber welches Leiden hört auf? Erstmal hört das zusätzliche Leiden. Also sagen wir mal, das zusätzliche Leiden wird weniger. Wenn ich realistischer, wenn ich meine Erwartungen überprüfen kann, wenn ich merke, das sind Erwartungen, und nicht mehr so verbissen dran festhalte, wenn ich mit Leiden rechne, mit dem Natürlichen, dann habe ich schon sehr viel weniger Leiden. Und ich verkünde jetzt meine falsche Statistik, die ich pädagogisch wertvoll finde. Ich behaupte, dass natürliche Leiden, Alter, Krankheit, Sterben, verlieren, was man liebt, nicht kriegen, was man will, kriegen, was man nicht will, nie sicher sein vor Leiden, macht ungefähr 5% unseres Leidens aus. Und 95% zusätzliches Leiden schaffen wir uns, dass wir sagen, es soll aber anders sein, als es ist. Und wenn man jetzt mal die Ansprüche überprüft und da ein bisschen locker lässt, kann man von diesen 95% 10, 20, 30, 40 auflösen. Und also ehrlich gesagt, wenn in meinem ganzen Leben meine buddhistische Praxis nur dazu führt, dass 30%, 40% weniger Leiden da ist, bin ich schon ziemlich zufrieden. Und das ist etwas, was ich merke. Ich leide weniger als Kind. Ich leide weniger, als ich gelitten habe als junge Frau, also als Pubertierende sowieso. Weniger als junge Frau. Weniger in so der Mitte meiner Zeit. Ich leide jetzt von ganzem Leben am wenigsten. Die letzten 5, 6 Jahre leide ich am wenigsten. Wo ich immer noch leide. Aber signifikant weniger. Allerdings, ich glaube nicht, dass es messbar ist in einer Tabelle. Ja, und jetzt, wie kommt man mit dem Rest vom Leiden klar? Mit diesen von mir behaupteten 5%, die durch das natürliche Leiden entstehen? Da ist das Angebot der Buddhisten die Entidentifikation. Und Ayakemas Satz war, es gibt Leiden, Aber wenn man sich nicht mehr identifiziert, niemanden, der leidet. Und bezogen auf Befreiung, es gibt Befreiung, aber niemand, der sie erreicht. Weil dann die Identifikation nicht mehr da ist und das ist das Element von Befreiung. Dann passiert das, was man in der Meditationsanweisung so hört. Anspannung steigt auf. Druck steigt auf. Haben wollen steigt auf. Ärger steigt auf. Aber ich sage nicht, mein Ärger, ich bin wütend, sondern es steigt auf. Und das Interessante ist, was alle entdecken, wenn sie regelmäßig meditieren. Selbst Schmerzen bleiben nicht, wenn man sie nicht festhält. Blöde Gedanken bleiben nur dann, wenn man sie festhält. Normalerweise kommen Gedanken hoch und wenn man nichts tut, dann gehen sie wieder. Blöde Erinnerungen tauchen auf und wenn man sie nicht gezielt festhält, dann gehen sie wieder. Allerdings nur, wenn man entspannt ist. Wenn man angespannt ist und überzogene Ansprüche hat, dann kommt Ärger und dann merkt man nicht, dass man angespannt ist, kriegt man nicht so mit. Dann hält man fest. Die Leute behaupten zwar, die Gedanken kommen immer wieder und die halten mich fest und diese ganz schweren Gefühle, die kommen und halten mich fest. Da kriegt man nicht mit, dass man sich selber durch Ansprüche und Anspannung verkrampft und festhält. Und wenn man mal so ein paar entspannte Momente beim Meditieren hat, dann merkt man, dass das so ist. Das kommt und es geht, wenn man es nicht festhält. Und da kommt wieder was und geht wieder. Das ist das Wunder, was man erlebt in der sogenannten formlosen Praxis, in der Meditationspraxis ohne Objekt, wo man also nicht auf den Atem achtet oder auf ein Mantra achtet oder auf ein Gefühl achtet oder auf einen Körperpunkt achtet, sondern lernt entspannt und wach und offen da zu sitzen. Oder wir haben ein Bild dafür gefunden in einem Lied. Ich liege in der Hängematte der Achtsamkeit. Ja? Ich liege in der Hängematte der Achtsamkeit. Das kann man nicht machen. Also da ist die Grenze dieses Bildes. Ich kann mich in die Hängematte legen, aber in die Hängematte der Achtsamkeit, da fällt man sozusagen rein, wenn man lange genug übt oder in einer entspannten Verfassung übt. Und dann merkt man plötzlich, alles Mögliche taucht auf und geht wieder. Ohne dass man was machen muss. Man muss nicht wegschubsen, sondern wenn man nicht festhält, geht jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Erinnerung von alleine wieder. Das ist ein, wenn man das mal entdeckt, das kann man dann immer noch nicht machen, aber dann weiß man sozusagen, in welche Richtung es geht. Erfahrungen bleiben nur bei uns, wenn wir sie festhalten. Und das ist Aufwand. Deswegen geht es in einer tief entspannten, wachen Verfassung, dass man Erfahrungen einfach zur Kenntnis nimmt. Das ist das Abwenden, Fahrenlassen, das Nichthaften des Begehrens. Diese Ignoranz, die greift aus Angst, aus Unsicherheit. Ja. Die ist manchmal nicht da. Diese entspannte Haltung, in der diese Erfahrungen möglich werden, von Aufhören des Leidens, werden unterstützt, wenn wir mit Leiden rechnen. Das ist das Absurde. Wenn ich mit Leiden rechne, Leiden passiert. Schwierigkeiten passieren. Ja? Sie sind der Fall. Sie gehören zum Leben dazu. Solange ich noch Zähne habe, kann ich Zahnschmerzen kriegen. Solange ich in eine Beziehung eingehe, kann ich frustriert werden in der Beziehung. Solange ich mit jemandem zusammenarbeite, kann die Zusammenarbeit schwierig werden. Solange ich nicht erwacht bin, werde ich immer einen Aufhänger finden, woran ich meine aufgewühlten Gefühle aufhängen kann. So, und jetzt, was machen wir damit? Ja, der Buddha hat nicht nur die drei Wahrheiten gelehrt, sondern vier. Es gibt Leiden. Leiden hat Ursachen. Überzogene Ansprüche. Haben wollen, nicht haben wollen.